Also, Telegrammstil. Dozent, Krishona, Bettingen, aber kein Theologe. Ich bin Musiker, denn wir haben seit 2016 einen Studiengang Theologie und Musik, der eigentlich ziemlich einzigartig ist im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben Menschen die Möglichkeit, zwei Leidenschaften zu verknüpfen. Die Leidenschaft für Musik und als Musiker natürlich im Fachbereich Musik. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn ich mich mit meinen Kollegen, den Theologen, über Musik unterhalte in der Bibel, denn sie schauen sich die Texte ganz anders an. Sie erzählen mir dann zum Beispiel, ja, im Psalm steht das und das und das und das. Und dann sage ich, ja, aber schau mal, am Anfang steht, nach der Melodie zu singen oder mit Saiteninstrumenten. Das interessiert die Theologen überhaupt nicht. Das sind aber genau die Themen, die uns Musiker interessieren. Ja, wie hat sich eigentlich die Musik dargestellt in der Bibel? Und deshalb möchte ich mit Ihnen jetzt so einen Gang durch die Bibel machen. Wir starten im Alten Testament und eben explizit mit dem Blick eines Musikers, nicht mit dem Blick eines Theologen. Wir starten gleich mit dem ersten Bild. Das ist die Erschaffung Adams aus der Sixtinischen Kapelle im Petersdom, gemalt von Michelangelo. Dieses Bild nimmt Bezug auf den Schöpfungsbericht. Und ich möchte hier zwei Verse rausgreifen. Der allererste Vers, den wir in der Bibel lesen, heißt: Und Gott schuf. Ich bleibe an dem Punkt schon stehen. Denn wir erfahren hier etwas über einen Charakterzug Gottes, den er einfach nicht verheimlichen kann, verstecken kann. Ganz im Gegenteil. Er beginnt damit die Bibel, dass er sagt, ich bin ein schaffender Gott. Auf Englisch heißt es, and God created. Hier haben wir das schöne Wort created, creator, wovon wir das Wort Kreativität ableiten. Das heißt, wir erleben gleich zum Einstieg in die Bibel, dass Gott sagt, ich bin ein kreativer Gott. Ich bin ein schöpferischer Gott. Ich erschaffe die Welt. Und etwas später im Schöpfungsbericht, Genesis 1, 27, lesen wir, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ebenbild, Abbild heißt es in verschiedenen Übersetzungen. Das heißt, Gott hat in uns ganz ähnliche Potenziale angelegt. Wir wissen um unsere Begrenztheit, das ist klar. Aber Gott sagt, ich schaffe einen Menschen mir zum Gegenüber mit dem ganz klaren Ziel, sei kreativ. Das heißt, der Mensch ist geschaffen worden von Gott, um kreativ zu sein. Vielleicht sagen Sie, ja, es gibt Menschen in jedem Zimmer, wie aktive Begabung, als wir jetzt bei Kipfers waren, staunte ich in jedem Zimmer, wie Andrea das gestaltet hat. Jedes Zimmer ist eine kleine Offenbarung göttlicher Kreativität und Andreas Kreativität. Aber vergleichen Sie sich mal, ich mache es ganz in Kürze, mit einem Tier. Welches Tier steht morgens auf und überlegt sich, welches Kleidungsstück es anzieht? Welches Tier kämmt sich morgens die Haare? Welches Tier geht in ein Restaurant und überlegt, was es essen möchte? Das sind jetzt sehr banale Beispiele, aber das zeigt, der Mensch lebt nicht instinktgesteuert, sondern der Mensch überlegt sich ganz gezielt, wie möchte ich mein Leben gestalten? Ja. Also auch jemand, der gar nicht in einem kreativen Beruf lebt, hat ein großes Interesse, eine Wohnung zu haben, in der er sich wohlfühlt. Er freut sich an den schönen Blumen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Mensch ist in diesem von dieser Blicksweise her ein Ebenbild Gottes in seiner Kreativität. Natürlich mit verschiedenen Abstufungen. Ja. Oder umgekehrt gesagt, dort, wo der Mensch nicht mehr kreativ ist, oder seine Kreativität eingeschränkt wird, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass etwas von Gottes Ebenbildlichkeit verloren geht. Also von daher möchte ich Sie jetzt, ich möchte Sie zu einigen ermutigen sozusagen, aber spüren Sie ruhig Ihrer kreativen Ader nach. Erfreuen Sie sich an Kreativität oder probieren Sie selber aus. Es ist ein Zeichen von Gottes Ebenbildlichkeit. Wir kommen zum nächsten Bild, bitte. Dieses Bild stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, ein ägyptisches Grabbild. Es ist, glaube ich, wirklich 1800 oder 1900 vor Christus gemalt worden, also wirklich fast von unserer Perspektive aus 4000 Jahre alt. Dieses Bild verknüpft mehrere Bibelverse, die wir in Genesis 4 finden. Ja, schauen wir uns erst das Bild an, dann kommt der Bibelvers als Auflösung. Wir sehen oben verschiedene, ich sag's mal, wie Berufsgruppen. Wir sehen links Krieger, dann sehen wir Viehhirten, die mit Tieren herumlaufen. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, was ihr Beruf ist. Links, der hat ein Musikinstrument in der Hand. Das ist eine Leier oder eine Zither. Heute würde man in der modernen Übersetzung sagen, eine Harfe. Und jetzt muss man recht genau hinschauen. Wir sehen auf dem Esel, aber auch rechts sehen wir etwas, was für uns ein Schlüssel zum Verständnis ist. Das ist nämlich ein Blasebalg. Und welche Berufsgruppe brauchte einen Blasebalg, braucht ihn bis heute? Das ist der Schmied zum Glut anfachen, ja, damit wirklich große Temperaturen erreicht werden. Ja, dann kann erst das Erz schmelzen. Das heißt, wir finden hier drei Berufsgruppen, auf die ich jetzt den Blick besonders lege. Das ist die Berufsgruppe der Viehhirten, der Musiker und der Schmiede oder ich sag mal Handwerker. Und jetzt lese ich meinen Bibelvers, Genesis 4, 20 bis 22. Und Ada gebar Jabal. Von dem sind hergekommen, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Und sein Bruder hieß Jubal. Von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler. Zilla aber gebar auch den Tubal-Kain. Der machte die Werkzeuge für alle Erz- und Eisenschmiede. Uns werden hier auch wieder ganz zu Beginn der Bibel drei Berufsgruppen vorgestellt, die existenziell sind für das menschliche Sein. Der Viehhirte, der Handwerker und der Musiker. Ja, also wir sehen hier, Musik spielte von Anbeginn der Menschheit eine entscheidende Rolle für uns. Ich habe jetzt, ich klammer auf, mich auch mal ein bisschen mit prähistorischer Musik und Kunst beschäftigt. Man findet bereits beim Steinzeitmenschen Knochenflöten, auf denen man pentatonisch, also in einer ganz klaren Tonart spielen kann. Oder es gibt wunderschöne Wandmalereien, die aus der Steinzeit stammen. Also unsere Vorstellung, dass der Steinzeitmensch ein primitiver Rohling war, entspricht einfach nicht dem, was wir aus den Zeugnissen sehen können, die erhalten sind. Ja, also bereits der Steinzeitmensch war ein künstlerisch gestaltender, ein kreativer Mensch. Ja, und für mich sagt diese Bibelstelle, Musik gehört einfach dazu. Genauso wie das Halten von Vieh oder Ackerbau und Landwirtschaft zum Leben dazu gehören, genauso wie das Handwerk dazu gehört, gehört Musik dazu. Musik ist kein nettes Miteinf, sondern Musik müssen wir einfach unbedingt ins Leben mit einschließen. Wir finden im Alten Testament drei Liedsammlungen. Das Buch der Psalmen, mit Abstand das größte Buch, mit 150 Psalmen. Psalm ist nichts anderes als Lied. Daneben gibt es aber zwei weitere Liedsammlungen, das Hohelied und die Klagelieder. Und für mich ist das eigentlich auch ein ganz schönes Bild, schon alleine die Titel dieser Sammlung, denn sie zeigen an, Musik, Lieder, Vermögen, menschliche Empfindungen auszudrücken in all ihren Facetten. Wir haben das Hohelied mit seiner sinnlichen, zum Teil erotischen Komponente und gleichzeitig haben wir die Klagelieder, die Zerstörung Jerusalems beweinen, also wirklich eine Situation aller tiefster Trauer. Und dazwischen stehen die Psalmen und eigentlich finden wir alles, was zwischen Hohelied und Klagelied fehlt, finden wir so als Füllung in den Psalmen. Ja, das heißt, Musik deckt alle menschlichen Bereiche ab, die uns beschäftigen können. Musik ist in der Lage, Gefühle auszudrücken, egal was der Mensch fühlt, man kann es in Musik fassen. Aber Musik, jetzt sind wir beim Bereich Gefühl, das ist jetzt ein etwas wenig greifbarer Bereich. Die Psalmen haben aber auch andere Inhalte. Wir haben zum Beispiel auch einen Lehrpsalm, gleich mehrere Lehrpsalmen, aber gleich Psalm 1 fängt an. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen und so weiter. Hier bekommen wir ganz klare Anweisungen, was ist sinnvoll für uns zu tun. Also Lieder vermögen auch geistliche Inhalte in lehrhafter Form zu vermitteln. Dann gibt es Klage- und Bußpsalmen, die können wir nicht anders verstehen als ein Gebet oder ein Herzensschrei. Ja. Es gibt diesen berühmten Psalm 51, nachdem David bei Bathseba eingegangen war und dann ihm der Prophet gesagt hat, das war jetzt suboptimal, was du hier gemacht hast. Und er einfach sagt, schaffe in mir Gott ein neues Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Ein Psalm der Klage, der Buße, der Demut und des Zerbruchs. Oder der Psalm 130, aus der Tiefe rufe ich Herr, Herr zu dir. Also wir haben Lobpsalmen, wir haben Jubelpsalmen, aber genauso gut haben wir auch Psalmen, die uns so in die Tiefen der menschlichen Empfindungen der Trauer hineinführen. Aber eben auch Lehrpsalmen. Ja. Ich hatte zu Beginn meine Frau gebeten, dass sie den Psalm 150 vorliest. Ich will jetzt nicht zu viel daraus zitieren, aber was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, wir sollen Gott loben mit verschiedenen Instrumenten. Ich bin dem mal nachgegangen und habe eigentlich relativ einfach herausgefunden, erwähnt werden Saiteninstrumente, Blasinstrumente und Schlaginstrumente oder Rhythmusinstrumente. Und das ist bis heute eigentlich die Basis unserer Musikinstrumente. Wir haben auch heute Saiteninstrumente, Blasinstrumente und Perkussionsinstrumente. Ja, also zum Beispiel das Klavier ist so ein Zwitter, das ist ein Saiteninstrument, aber gleichzeitig auch ein Schlaginstrument per Definition. Ja, aber man kann eigentlich praktisch alle Musikinstrumente in diese drei Kategorien einteilen. Eine etwas besondere Kategorie ist die Kategorie der elektronischen Instrumente, aber kommen Sie nicht auf die Idee zu sagen, die seien jetzt vielleicht nicht geeignet, Gott zu loben. In der damaligen Zeit gab es diese Instrumente und der Psalm will uns sagen, nehmt alle Instrumente, die ihr zur Verfügung habt und lobt damit Gott. Ja? Und weiter geht es, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Also wir sollen nicht nur alle Instrumente nehmen, sondern es soll sich niemand ausgeschlossen fühlen, Gott zu loben. Es soll auch niemand sagen, ich kann Gott nicht loben. Da steht, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Ja? Also ein sehr vollumfassender Blick, den uns hier die Psalmen bieten. Noch ein Bibelvers aus dem Alten Testament, kommen wir auch zur nächsten Folie. Ich denke, man kann es erkennen. Wir sehen hier zwei Personen. Rechts der junge Mann mit der Harfe ist König David, damals noch nicht König. Und links sehen wir König Saul, eben seinen Vorgänger, König Saul. Ich lese dazu mal einen Bibelvers vor aus 1. Samuel 16, Vers 23. Und es geschah, wenn der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Also Musik ist, wir kennen das aus der Musik, geeignet, uns Menschen wohl zu tun. Wir kennen das aus der Musiktherapie. Die Musiktherapie macht eigentlich nichts anderes, als dieses göttliche Potenzial zu nutzen. Ja? Und wir sehen es hier beschrieben aus geistlicher Perspektive. Also wir sehen einerseits, Musik tut wohl, aber Musik hat eben darüber hinaus auch eine geistliche Komponente. Es vermag sogar einen bösen Geist zu vertreiben. Ja? Also Luther empfahl einem Freund, der sich in einem Brief an ihn wandte, weil er unter Depressionen, würde man heute sagen, litt, er solle sehr viel singen und musizieren. Denn Musiker vertreibe den Teufel. So Luther in seiner kurzen, prägnanten Form. Ja, Aber behalten Sie bitte im Blick, Musik hat eine geistliche Dimension. Ich möchte an späterer Stelle noch auf eine weitere geistliche Dimension der Musik hinweisen, nämlich auf die prophetische Dimension der Musik. Jetzt gehen wir aber ins Neue Testament. Gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums finden wir drei Lieder, die sogenannten Kantika. Heißt nichts anderes als Lieder, nur auf Latein. Wahrscheinlich ist Ihnen bekannt der Lobgesang Marias. Ich möchte ganz kurz die Situation schildern, bevor Maria diesen Lobgesang anstimmt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich. Maria wird schwanger, weil der Heilige Geist über sie kommt. Ja, und Maria geht jetzt zu Josef, ihrem Verlobten, und sagt: Josef, ich habe ein Problem. Ja, was denn? Ich bin schwanger. Kannst du mir das erklären? Ja, der Heilige Geist ist über mich gekommen. Aha, das, ich habe schon bessere Ausreden gehört. Ja, Josef war ein Gentleman, der hat gesagt, ich gebe dir den Scheidebrief. Im Matthäus-Evangelium wird die Perspektive Josefs sehr schön beschrieben. Wollte es tun, ja, und sozusagen, du bist jetzt unehelich schwanger, ich bin aber nicht der Vater. Geh bitte, verlass mich. Ja, also Gott griff ein und Josef hat das nicht getan. Es hätte aber auch zu einer anderen, also Josef hätte auch das Recht zu einer anderen Lösung finden können. Er hätte sagen können, du bist eine Ehebrecherin, deinigen darf. Ja, also diese Empfängnis durch den Heiligen Geist war, hätte menschlich gesehen ein Todesurteil sein können. Und was macht Maria in dieser Situation? Maria stimmt ein Loblied an. Ja? Und vielleicht kennen Sie das auch, dass man manchmal innerlich mit sich am Ringen ist. Das ist jetzt eine existenzielle Situation natürlich gewesen. Uneheliche Schwangerschaft im Altertum war wirklich eine schlimme Sache. Wir wissen es heute noch aus islamischen Ländern, kann man so ein bisschen vergleichen, die Situation. Das war einfach inakzeptabel. Ja? Es war einfach, ja, Gott hat ja auch gesagt, es ist ihm ein Gräuel. Ja? Und dennoch sagt Maria, ich lobe Gott. Ja, meine Seele erhebt den Herrn. Das heißt, Maria trifft wie eine Entscheidung, in dieser tiefen existenziellen Not ein Loblied anzustimmen. Ein weiteres Loblied, was wir relativ direkt im Anschluss im Lukas-Evangelium finden, ist der Lobgesang Simeons. Dazu brauche ich jetzt das nächste Bild. Das ist der Lobgesang Marias, lateinische Begriff Magnificat. Der Lobgesang Simeons ist das Nunc Dimittis. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Simeon war ein Prophet des Alten Testaments. Nun wird Jesus in den Tempel geführt. Das ist von Rembrandt das Bild, eben das Bild vorher war auch von Rembrandt. Ein Baby. Und wie wir wissen, Jesus war wahr Mensch und wahrer Gott. Ich denke, in dieser Situation als Baby war er vor allen Dingen erstmal Mensch. Er hat geschrien, hatte Hunger, machte in die Windeln. Und dann nimmt Simeon dieses Baby in die Hand, auf den Arm und sagt, meine Augen haben den Heiland gesehen. Das war so seine Erwartung. Er hatte von Gott ein Wort bekommen, du wirst erst sterben, nachdem du den Heiland gesehen hast. Und nun bekommt Simeon das Jesus-Baby und auf einmal gehen ihm die inneren Augen auf. Und hier sind wir bei der prophetischen Komponente, dass der Prophet Simeon etwas erkennt, was für das menschliche Auge unsichtbar ist. Der Mensch sieht das kleine schreiende Baby und Simeon sieht den Sohn Gottes. Und was ist für Simeon die Konsequenz daraus? Simeon stimmt ein Loblied an, das Nunc Dimittis. Ja? Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Ja. Es gibt noch ein drittes, ja, das ist der Vater von Johannes, einen dritten Kantikum, aber das ist der Vater von Johannes, den überspringen wir, sonst wird es hier zu voll. Ich möchte nochmal zurückgehen zum Lobgesang Marias. Gott loben in einer existenziell schwierigen Situation. Der kanadische Liedermacher Brian Dirksen, der die Lobpreisszene also mit ganz vielen tollen Liedern bereichert hat, schreibt zur Entstehung des Liedes Come, Now is the Time to Worship. Mitte der 90er Jahre war ich ziemlich desillusioniert, was Lobpreis betrifft. In den Jahren davor hatte ich mit ein paar Liedern und Aufnahmen ziemlichen Erfolg gehabt, was mich sehr überrascht hatte. Natürlich gab es auch ein paar Flops, was mich entmutigte. Ich hatte viel Zeit in ein Musical investiert, das um das Vaterherz Gottes ging. Es hieß Father's House. 1996 floppte das Projekt aus mehreren Gründen. In dem Ganzen war ich an einem Tiefpunkt angekommen. Ich war nicht einmal mehr sicher, ob ich an Gott glaubte. Ich schrieb diesen Song am Tiefpunkt meines Lebens, zu einer Zeit, wo ich gescheitert war, wo ich an Glaubensdingen gezweifelt hatte. Ich musste wissen, dass es bei Lobpreis um unser Herz geht und nicht um unsere Leistung. Also schrieb ich die Zeilen wie, gib ihm dein Herz, komm, so wie du bist, vor deinen Gott. Wir werden das Lied nachher auch singen. Ja. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Bild. Das ist die Anbetung des Lammes, Offenbarung 5. Wenn wir die Bücher des Neuen Testamentes einmal im Inhaltsverzeichnis uns anschauen, finden wir ein prophetisches Buch. Und das ist die Offenbarung. Und wenn wir mal das Neue Testament durchforsten nach Hinweisen auf Musik, werden wir vor allen Dingen im Buch der Offenbarung fündig. Ja, es gibt sehr viele Lieder oder zum Beispiel die 7 Posaunen, die erschallen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich häufig die Verknüpfung von Prophetie und Musik. Das Bild stammt von den Gebrüdern van Eyck, könnten gut erkennen, das Lamm auf dem Thron, was angebetet wird von Engeln, von den Ältesten, von der Gemeinde. Ich lese mal den Vers vor, die Verse vor, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen, mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und es kam, nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen, das Buch auf uns aufzutun und seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ja. Das Lamm Gottes, der Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, er ist würdig, angebetet zu werden. Das ist ein Blick in die Zukunft, das ist ein prophetischer Blick. Ja. Ich hatte kurz erwähnt im Alten Testament, wir überspringen das Thema, kommen später darauf zurück, noch 2 Zitate aus dem Alten Testament, aus dem 1. Samuel-Buch. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her wird Harfe und Pauke und Flöte und Zither erklingen, und sie werden weissagen. Also Sie sehen, es wird musiziert und gleichzeitig können die Propheten Worte Gottes weitergeben. Oder eine Stelle aus der Geschichte Elisas, und es geschah, 2. Könige, und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über Elisa und Elisa sagte, so spricht der Herr. Ja. Das Wort Prophetie ist ein großes Wort, was uns erschlagen kann. Ich möchte es mal in unsere Alltagswelt runterdividieren, denn ich denke, jedes Wort Gottes, was uns wohltut, wo wir merken, Gott spricht zu mir, verstehe ich eigentlich schon als eine Prophetie. Es gibt natürlich diese besonderen Prophetien, wo einer auf jeden Fall etwas sagt, was er eigentlich gar nicht wissen kann. Ich denke, das ist die große Ausnahme. Ich denke, der Alltag ist, dass wir von Gott ein Wort empfangen, wie einen Zuspruch oder ein Trost oder eine Ermutigung. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich werde mir wieder neu bewusst, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Geht mir, ich bin so auch ein alter Hase, ja, als Christ, manchmal vergesse ich das. Ja, Kind Gottes, alles klar. Geliebtes Kind, Moment mal, das macht einen großen Unterschied. Oder ich bin müde, ich bin erschöpft und der Blick auf Gott ist wie vernebelt. Und dann merke ich, Gott spricht zu mir und der Nebel reißt auf. Mein Blick wird wieder klar, ich schöpfe wieder neue Kraft. Oder ich habe Gott im Alltag wenig beachtet, vielleicht sogar vergessen, aber ich erlebe wieder neu seine Gegenwart. Ich sage für mich immer, ich stelle meinen Kompass wieder neu, dass im Alltag wieder Kompass verstellt wurde und dann sage ich, Moment, ich will meinen Kompass wieder ganz nach Gott ausrichten. Und das sind häufig Situationen, das sage ich von mir, aber ich weiß es auch von vielen anderen Gläubigen, von vielen anderen Christen, wo Musik eine unglaubliche Hilfe sein kann, sich wieder neu auf Gott auszurichten und das, was ich eben erlebt habe, beschrieben habe, erleben, was für mich schon eine prophetische Qualität hat. Gut, ich muss ein bisschen Gas geben, aber das möchte ich trotzdem noch loswerden. aus dem 1. Korintherbrief bekommen wir eine Beschreibung, wie ein Gottesdienst abzulaufen hat. Also Paulus gibt ganz praktische Hinweise den Korinthern. Da heißt es, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder ein Lied, er hat eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Musik gehört einfach zum Gottesdienst dazu. Altes Testament, Neues Testament, die Linie geht einfach weiter. Ein Zitat Martin Luthers, da brauchen wir jetzt auch das nächste Bild. Martin Luther sagte, Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung. Wer solch mit Ernst gläubet, der kann's nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Wer aber nicht davon singen und sagen will, das ist ein Zeichen, dass er es nicht gläubet. Ja. Typisch Luther, seine Theologie gezeichnet. Aber ich glaube, es steckt wirklich eine tiefe Wahrheit drin. Man ist mal Erweckungsbewegungen, erwecklichen Aufbrüchen nachgegangen. Diese waren immer verknüpft mit Musik. Dort wurde viel gesungen, viel musiziert, viele Lieder geschrieben. Und andersherum, man merkt, da wo die Musik zum Schweigen kommt, merkt man auch, wie Gott es wirklich schwieriger hat, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, Menschen zu erreichen. Stefan Schweier, das ist ein Dozent von der STH, der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Rien, hat dazu Folgendes geschrieben: Das Singen ist Ausdruck der Lebendigkeit einer Gemeinde und viel mehr als das. Gemeinde lebt vom Singen. Denn im Singen richtet sich die Gemeinde auf Gott aus und wird von ihm mit neuem Leben beschenkt und erfüllt. Und Stefan Schweier ist kein Musiker, sondern er ist Theologe. Ich will noch mit einer kleinen persönlichen Anekdote schließen. Anekdote, nein, eigentlich ein Zeugnis. Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, das ist prima, das mag für dich stimmen, aber du bist ja auch ein begabter Musiker und wir haben begabte Leute hier. Ich kann das eigentlich nicht so. Und ja, haben da vielleicht auch etwas Mühe oder Hemmungen. Zum einen, auch von der Bibel her abgeleitet, wer waren die ersten Menschen, die Gott gelobt haben? Menschen. Können Sie mal kurz drüber nachdenken? Es war ein rauer Männerchor von den Hirten auf dem Feld. Ja. Das heißt, nachdem sie dann im Stall waren und die Josef, Maria und das Kind gesehen haben, dass sie Gott lobten, sangen. Das heißt, das erste Loblied zur Ehre der Geburt Jesu Christi, also neben den Engeln, ich meine aber jetzt speziell die Menschen, waren die Hirten. Und die Hirten waren wirklich einfache Leute. Also man sagt ja sogar, es waren Leute, die wenig geachtet waren in der Gesellschaft. Und das war jetzt kein Opernchor oder keine ausgebildeten Sänger. Das waren einfach ganz schlichte Leute. Und die Hirten lobten Gott. Ja. Dazu eine kleine Geschichte. Ich komme aus einer Familie, wir sind insgesamt 5 Brüder. Ich bin Nummer 4. Mein ältester Bruder ist komplett amusikalisch. Ja, ich sage, sing mal den Ton A und er singt gut. Also Sie verstehen mich. Dann setze ich mich neben ihn und dann singt er. Das ist so herrlich falsch. Nein, aber er sagt immer, Christoph, du hilfst mir beim Singen. Und ich möchte mir das nicht rauben lassen, auch wenn ich das nicht kann. Genau, und dazu möchte ich Sie ermutigen. Verstehen Sie das so als Antwort, wenn Sie Ihre eigene innere Stimme hören oder von jemand anderem, ich kann nicht singen, dann denken Sie vielleicht an die Hirten auf dem Feld oder an meinen Bruder. Er sagt, ich lass mir dieses Gotteslob nicht rauben, weil ich weiß, es tut mir gut. Ja, damit möchte ich jetzt auch schließen und wir haben die gemeinsame Anbetungszeit jetzt bewusst auch hinten an die Predigt gestellt, damit Sie jetzt natürlich Gott loben können. Und wir starten mit dem Lied, welches wir zum Eingang als Vortagslied gehört haben. Es ist eigentlich als Gemeindelied gedacht, wie lieblich sind deine Wohnungen. Brummen Sie einfach mit, so gut Sie können. Ja. Wir singen es 2-mal und ich bin mir sicher, beim 2. Mal werden Sie es auch schon viel besser singen. Und dann singen wir noch gemeinsam 3 weitere Lieder. Gut, lade ich Sie dazu ein, zum Gotteslob.